Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Montag, der 19. September 2016. Und das Interesse für die heutige Veranstaltung war so groß, dass wir schon vergangene Woche mit den Anmeldungen stoppen müssten. Woher kommt dieses erfreulich große Interesse von Ihnen, von all denen, die noch gerne gekommen wären, auch von denen, die diesen Abend auf YouTube als Video anschauen? Ich bin mir ganz sicher, es hat zwei Gründe. Erstens, weil es sich beim heutigen Thema um Wissen fürs Leben par excellence handelt. Warum ich fühle, was du fühlst, warum Menschen sich gegenseitig verstehen können, neurowissenschaftliche Grundlagen der Empathie. Das ist ein Thema, das sowohl das Privateste und das Persönlichste betrifft, etwa wie die Liebe, aber es ist gleichzeitig auch ein Thema, das gesellschaftliche und politische Vorgänge wie Mobbing am Arbeitsplatz, Ausgrenzung in Gesellschaften, Verfolgung von Minderheiten verstehbar macht und erhält. Und der zweite Grund, denke ich, das Interesse ist deshalb so groß, weil unser heutiger Gast ein exzellenter Wissenschaftler und ein wunderbarer Mensch ist. In New York würde man sagen, he is a Mensch. Joachim Bauer, herzlich willkommen. Joachim Bauer lehrt und forscht an der Universität in Freiburg. Er ist Arzt und Genforscher. Das wäre die Kurzcharakteristik, die ich aber gern präzisieren will, weil ich denke, es ist wichtig. Joachim Bauer hat im Gegensatz zu vielen anderen Autoren selbst an Genen geforscht und er ist dafür ausgezeichnet worden. Er hat den renommierten Organon-Preis der Deutschen Gesellschaft für biologische Psychiatrie bekommen. Joachim Bauer ist ebenfalls im Gegensatz zu den meisten Kollegen in zwei medizinischen Fächern habilitiert, nämlich im Fach Innere Medizin und im Fach Psychiatrie. Er ist also Arzt für Innere Medizin, Arzt für psychosomatische Medizin, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und Joachim Bauer ist Autor. In bisher 8 Büchern beschreibt er für Laien verständlich und dennoch nicht simplifizierend die neuesten faszinierenden Erkenntnisse der Hirnforschung. Und er macht klar, was diese Erkenntnisse für uns Menschen als Einzelne und als soziale Wesen bedeuten. Er macht klar, wie diese Erkenntnisse ein neues Bild vom Menschen entstehen haben lassen in den letzten 20 Jahren ungefähr, nämlich ein Bild vom Menschen als ein Wesen, dessen zentrale Motivation auf Zuwendung und gelingende mitmenschliche Beziehungen gerichtet ist. Mehrere dieser Bücher haben wir in dieser Reihe schon vorgestellt. Das Buch Schmerzgrenze, das Buch Arbeit, das Buch Selbststeuerung, das Buch Lob der Schule. Und heute ist dieses Buch dran, Warum ich fühle, was du fühlst, intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneuronen. Dieses Buch war bei seinem erstmaligen Erscheinen vor 11 Jahren weltweit das erste Buch über Spiegelneuronen. Und in diesem Frühjahr ist es bereits in der 23. Auflage in einer aktualisierten Neuausgabe erschienen. Wir haben uns vorgenommen, Ihnen an diesem Abend ein intellektuell reichhaltiges, hochwertiges Genussmenü zu servieren in mehreren Gängen. Beginnen wir mit dem Gruß aus der Küche. Amuse-Gueule. Herr Professor Bauer, was sind einige ganz alltägliche Vorkommnisse oder Verhaltensweisen, die erst durch die Spiegelneuronen möglich werden, aber über die wir überhaupt nicht nachdenken oder uns gar nicht bewusst ist.
Die man erst verstehen kann, wenn man weiß, dass es Spiegelneuronen gibt. Zum Beispiel, wenn wir als Eltern oder Großeltern ein kleines Kind, ein zweijähriges Kind füttern oder ein anderthalbjähriges Kind füttern, dann stellt man fest, dass viele Erwachsene, die das Kind füttern, selber den Mund aufmachen, wenn das Kind den Mund aufmachen soll. Und das kommt daher, weil wir intuitiv, automatisch weiß unser Gehirn, dass wenn wir den Mund aufmachen, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Kind auch den Mund aufmacht. Es kann auch umgekehrt sein, dass wir möglicherweise den Mund deswegen aufmachen, weil wir sehen, wie das Kind den Mund aufmacht. Das heißt, Bewegungen, bestimmte Bewegungen, die wir machen, können ansteckend sein. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir in der S-Bahn oder in der Straßenbahn oder im Bus vielleicht jemand gegenüber sitzen haben und das können Sie vielleicht morgen dann mal testen und dann kratzen Sie sich mal so an der Nase. Oder so hier, dann werden Sie feststellen, dass Ihr Gegenüber in den meisten Fällen nach kurzer Zeit auch so macht. Ja? Oder ein anderes Beispiel ist, um es ein bisschen weniger absurd zu zeigen, wenn Sie jemanden anlächeln, ist es ganz schwierig, nicht zurückzulächeln. Dann muss man schon richtig vorher eine sehr, sehr schlechte Stimmung haben, wo man dann quasi sich abschottet gegen so eine Ansteckung. Das heißt, wir Menschen sind... Ich bin wie du Wesen. In der amerikanischen Forschungsliteratur wird das inzwischen als like me, also so wie ich, der andere ist so wie ich. Also wir sind ich wie du Wesen, ja? Die ganz starke Tendenzen haben, uns gegenseitig zu imitieren in Handlungen, die wir machen, oder auch uns anzustecken mit Gefühlen und Emotionen, die wir haben.
Also Gefühle sind ansteckend.
Gefühle sind ansteckend. Das ist nicht immer nur gut, aber es ist auch gut. Vor allem dann, wenn wir den anderen, weil wir den anderen Menschen dadurch spüren lassen, dass wir Anteil an dem nehmen, was er empfindet oder was sie empfindet. Das schafft Verbundenheit, das schafft sozialen Zusammenhalt, nicht? Es schafft allerdings, wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Angst denken, die verbreitet wird vor fremdartigen Menschen, vor Migranten, vor Flüchtlingen. Da gibt es ja Politiker, die da Angst verbreiten und sagen, oh, jetzt wird es für uns ganz, ganz gefährlich. Wenn solche Ängste verbreitet werden, das ist auch ansteckend. Das heißt, man kann mit diesem Ansteckungsmechanismus auch Unheil anrichten, nicht? Man kann Menschen aufpeitschen und verrückt machen, nicht? Obwohl das uns in unseren mitteleuropäischen Ländern ja nach wie vor gut geht, nicht? Trotz der Flüchtlingswelle gibt es Politiker, die daraus Kapital schlagen und Angst verbreiten, die sich dann ansteckend auf die Bevölkerung weiter verbreiten soll. Also ich will damit sagen, es hat eine gute Seite, an den Gefühlen anderer Menschen Anteil zu nehmen. Es hat aber auch manchmal eine problematische Seite.
Ein anderes Beispiel für ansteckende Gefühle, auch bei einer Beerdigung, alle beißen die Zähne zusammen, dann beginnt endlich jemand zu weinen, vielleicht ein Kind, und plötzlich weinen alle und ziehen das Taschentuch
aus. Ja, und das gerade bei Kindern sehen wir ja, viele Kinder machen ja vieles noch nicht bewusst. Man könnte ja sagen, na gut, Erwachsene machen das aus Berechnung oder so. Aber wenn Sie zum Beispiel auf einer Säuglingsstation sich mal umschauen, das gibt es jetzt heute nicht mehr so, aber früher gab es Säuglingsstationen, wo die Neugeborenen da nebeneinander lagen. Und wer diese Zeit noch kennt, weiß, wenn ein Säugling anfängt zu weinen, dann steckt er alle anderen an. Das heißt, der Säugling denkt ja noch nicht, er hat noch gar kein Selbst. Wir werden davon vielleicht gleich auch später noch ein bisschen sprechen, wie eigentlich Säuglinge zu einem Selbst kommen. Aber jetzt lassen wir das mal noch, schieben wir mal noch auf diese Frage. Diese Säuglinge haben also noch kein richtiges, volles Bewusstsein, aber sie sind bereits in der Lage, sich anstecken zu lassen durch das Weinen eines anderen Säuglings. Das heißt, es sind ganz angeborene, frühe Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir Menschen untereinander verbunden bleiben können.
Noch etwas ganz anderes, was ohne Spiegelneurone gar nicht möglich wäre, dass wir durch eine Fußgängerzone gehen oder beim Skifahren den Hang hinunterkommen, ohne mit jemandem anderen zusammenzustoßen.
Ja, also die Bewegungen, die andere machen in so einer dichten Fußgängerzone, wo alle sehr schnell unterwegs sind zu Fuß, die Bewegungen der Menschen, die auf uns zukommen, die werden von unserem Gehirn wahrgenommen und führen dazu, dass wir sozusagen den Plan, den der andere hat, in seinem Weg, den er gehen will, dass wir den antizipieren, dass wir das vorhersehen können und aufgrund dieses Plans, der sich in unserem Gehirn blitzschnell abbildet, das wird eine Kopie gemacht quasi vom Bewegungsweg des anderen, aufgrund dieses Plans, den wir da blitzschnell zugespielt bekommen, können wir unseren eigenen Weg so wählen, dass wir nicht permanent zusammenstoßen.
Also das waren nur ein paar kleine Beispiele, wie sehr Spiegelneurone in unserem Alltag eine Rolle spielen, ohne dass wir überhaupt darüber nachdenken. Das war sozusagen der Gruß aus der Küche. Wir kommen zu den Vorspeisen, vor allem zum verlockenden Salatbuffet, was ja immer eine Versuchung ist, aus jeder Schüssel etwas herauszunehmen. Ich denke mir, es ist sinnvoll, bevor wir einige dieser Phänomene wirklich vertiefen und genauer anschauen, wie eben zum Beispiel bei Kleinkindern, dass wir einige allgemeine Grundlagen und Begriffe der Hirnforschung klären. Zunächst etwas ganz Grundlegendes. Viele von uns meinen, Gefühle und auch Gedanken, aber vor allem Gefühle, existieren irgendwie unabhängig vom Körper, unabhängig von der Biologie. Sie meinen, Gefühle existieren in einem körperlosen Raum, irgendwo in der Luft. Die Hirnforschung lehrt ganz etwas anderes.
Ja, es gab in der naturwissenschaftlichen und in der auch medizinischen, neurowissenschaftlichen Forschung eine Zeit, wo man gedacht hat, Gefühle sind eigentlich nichts Seriöses für die Forschung. Das ist so irgendwas, was nichts mit Wissenschaft, mit Realität zu tun hat. Das ist irgendwie so eine heiße Luft, die über
kann man nicht messen, nicht
kann man nicht messen,
wiegen.
Und wir sind mit der neurowissenschaftlichen Forschung heute an einem Punkt, wo wir zeigen können, dass Gefühle eine hohe Relevanz haben für die körperliche Gesundheit und dass nicht nur Gefühle eine Relevanz haben, sondern auch das, was Menschen miteinander im sozialen Feld kommunizieren, was wir sagen, was wir uns gegenseitig sagen, kann eine große Macht haben, wird von unserem Gehirn wahrgenommen und kann dann in unserem Körper Folgereaktionen auslösen. Im Grunde wissen wir das alle. Also dass zum Beispiel, wenn uns jemand anderes was Kränkendes sagt oder was Böses sagt, dass wir plötzlich einen schnelleren Herzschlag kriegen oder dass wir anfangen, vor Angst zu zittern. Wir wissen das eigentlich aus der Alltagserfahrung, aber die Forschung, die neurowissenschaftliche und medizinische Forschung, hat sich bis vor kurzem damit nicht beschäftigen können. Und wir können heute zeigen, dass tatsächlich Worte, die jemand anderes mir sagt, ohne dass er mich berührt, sondern die nur mich betreffen, die er mir sagt und mit denen er mir eine Auskunft gibt, wie er mich, ob er oder sie mich gut findet oder ob er Kritik an mir äußert, dass diese Worte in meinem Gehirn zu biologischen Reaktionen führen. Das heißt, alles, was wir uns gegenseitig sagen, mit allem, was wir uns gegenseitig sagen, verändern wir gegenseitig unsere Gehirne. Ich meine, daran sollten wir nicht immer denken, weil wir sollten locker bleiben, ne? Wir sollten uns jetzt nicht belasten, aber jetzt haben wir ja mal so einen Moment, wo wir darüber nachdenken und es ist Fakt, dass wir tatsächlich in der Art, wie wir miteinander umgehen, unsere Körper verändern. Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern auch jemand wirklich Renommiertes wie der Nobelpreisträger Eric Kandel, der ja aus Österreich kommt ursprünglich, wo wir ja hier sind. Eric Kandel sagt manchmal so im Witz, wenn er einen Vortrag hält, after this talk, your brain will not be the same as before. Also das heißt auf Deutsch, nach meinem Vortrag wird Ihr Gehirn nicht mehr das gleiche sein wie vorher. Und damit will er eben genau dieses Faktum ausdrücken. Das heißt, wenn wir miteinander in der Familie kommunizieren, das, was Eltern an ihre Kinder hinsprechen, ja, das hat Folgen für die Körper dieser Kinder. Das heißt, wenn ein Kind immer nur hört, egal was ich mache, es ist nie gut genug, es passt immer nicht, man kritisiert mich nur, man ermutigt mich nicht. Das hat alles Folgen für das Gehirn des Kindes oder in der Schule, wie Lehrer mit den Kindern sprechen, nicht? Aber auch was die Kinder untereinander machen, nicht? Wir haben ja heute so eine Tendenz zu dem, was man Hasssprache nennt, nicht? Also aggressives Sprechen, dass Kinder sich untereinander hochgradig aggressiv attackieren. Das macht auch was mit den Körpern und das sind alles Entwicklungen, die nicht gut sind. Wir sollten respektvoll miteinander umgehen. Wir müssen uns ja nicht alle gegenseitig heiraten, aber es sollte so sein, dass wir uns respektieren und dass, wenn wir einen Konflikt haben, wenn wir also mal einen Streit haben, dass wir den fair und so austragen, dass keine Gewalt entsteht, sondern dass wir darüber sprechen und dann das Problem lösen.
Also wichtig ist diese Erkenntnis, dass Gefühle sich körperlich niederschlagen. Ja. Sie bringen das ja immer auf eine prägnante Formel, dass...
Sie meinen wahrscheinlich den Satz, den ich immer wieder mal verwende, das Gehirn macht aus Psychologie Biologie. Nicht? Also und viele Menschen glauben, dass es nicht so relevant ist, wie man miteinander spricht oder wie wir miteinander umgehen. Und das ist ein Irrtum, dem vor allem Männer erliegen. Viele Männer glauben, nur das, was sozusagen handfest verschraubt und verlötet ist, ist irgendwie real in der Welt. Aber, und dass Worte, die wir austauschen, irgendwie heiße Luft sind, das ist nicht der Fall, sondern das ist altes Denken, was sich als unrichtig aus heutiger Sicht herausgestellt hat. Sondern alles, was wir kommunizieren miteinander, wird vom Gehirn in Biologie übersetzt. Soziale Erfahrungen übersetzt unser Gehirn in Biologie. Und Worte, die wir hören, soziale, psychologische Eindrücke, die auf uns einwirken, die von anderen kommen, werden von unserem Gehirn auch in Biologie übersetzt.
Wenn man jetzt fragt, wissenschaftlich, gibt es dazu Studien, gibt es Belege, kann man das wissenschaftlich nachweisen?
Ja, absolut. Also man kann zeigen, dass zum Beispiel Worte, die jemand über sich selber hört, dass jemand anderes also einem mitteilt, ob er einen sympathisch findet oder nicht, dann kann man zeigen, dass die Netzwerke im Gehirn, die Selbstnetzwerke sind, die also unser inneres Bild, das wir über uns selbst haben, abgespeichert haben, dass diese Netzwerke ganz massiv reagieren in ihrer Aktivität. Gene werden aktiviert. Also wenn wir zum Beispiel bestimmte soziale Erfahrungen machen, egal, ob es gute Erfahrungen sind, ermutigende Erfahrungen oder ob wir unter Druck gestellt werden oder gedemütigt werden, alle diese Erfahrungen aktivieren in unserem Körper bestimmte Gene, entweder gute Gene, die unser Gehirn zur Entwicklung bringen, oder Stressgene, die, wenn sie dauerhaft aktiviert sind, dazu führen können, dass unser Gehirn, aber auch unser Körper Schaden nimmt.
Sie haben gestern in einem Vortrag eine interessante Studie von Barbara Fredrickson erwähnt zum Thema Selbststeuerung, das wir hier auch schon angesprochen haben, wo auch dieser Zusammenhang eindeutig nachgewiesen werden kann, wie Psychologie auf die Biologie durchschlägt.
Ja, also zum Beispiel auch die Art, wie wir leben, unser Lebensstil. Es gibt Menschen, da hat man mal untersucht, sind die Genaktivierungen im Körper von Menschen, die achtsam leben, die planvoll leben, die auf sich achten, die sich bemühen, sinnvoll zu leben und zielgeleitet zu leben, sind die Genaktivierungen in solchen Menschen anders als in Menschen, die sozusagen immer nur einen drauf machen, denen das egal ist, was übermorgen oder nächstes Jahr ist, sondern die Hauptsache feiern, ja, immer Genuss, auf die Schnelle Genuss haben. Diese beiden Lebensstile nennt man eudaimonisch für die, die achtsam leben. Also eudaimonisch ist ein Wort aus dem Griechischen, das heißt gutes Leben. Eudaimonia ist das gute Leben, also das achtsame, sorgfältige, gute Leben. Das ist dieser eudaimonische Lebensstil und das andere immer nur auf Party machen, permanent nur reinholen, was geht und kurzfristig genießen, das nennt man hedonisch. Und man hat gefunden, dass in Menschen, die einen hedonischen Lebensstil haben, Gene aktiviert sind, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen und für Demenzerkrankungen erhöhen. Das heißt, einen achtsamen Lebensstil zu haben, das heißt nicht, dass wir allem entsagen sollen. Wir alle wollen glücklich werden. Menschen, die eudaimonisch leben, sind die glücklichsten Menschen. Das hat man auch in Forschungen herausgefunden. Und wenn wir auf uns achten, so wie ein Vater oder eine Mutter ein guter Vater, eine gute Mutter auf das Kind achtet, wenn wir so auch auf uns selber achten, dann aktivieren wir Gene, die uns gesund halten.
Also da gibt es eine Fülle von wissenschaftlichen Studien, die das eindeutig belegen. Ich habe mir noch notiert aus Ihrem Buch den Satz, das Gehirn ist das neurobiologische Instrument der menschlichen Psyche. Mhm. Jetzt, wenn man über die Spiegelneurone spricht, dann kommen immer wieder Begriffe vor, die wir, glaube ich, auch klären sollten. Resonanz, Spiegelung, Intuition. Mhm. Was ist Resonanz?
Nun, also die meisten kennen den Begriff der Resonanz aus der Physik. Wenn ich zum Beispiel zwei Gitarren habe, die gleichgestimmt sind, die Saiten dieser Gitarren sind gleichgestimmt und man nimmt die tiefste Saite, das ist, glaube ich, die E-Saite mit dem Ton E, und ich zupfe bei der einen Gitarre die E-Saite stark an, dann wird der Klang der E-Saite, die Schallwellen, die sie jetzt aussendet, wird die zweite E-Saite, die gar nicht angezupft wurde, auch zum Klingen bringen. Das heißt, der Zustand der ersten Saite, die jetzt schwingt, weil ich sie angezupft habe, die überträgt ihren Zustand auf eine zweite Saite alleine durch die Schallwellen. Und wenn diese zweite Saite dann auch klingt, von ganz alleine, nur weil sie aktiviert wurde durch die Schallwellen der ersten Saite, dann spricht man von Resonanz. Sie ist in Resonanz gegangen. Und ein ganz ähnliches Phänomen wie zwischen diesen zwei Gitarrenseiten gibt es auch zwischen zwei menschlichen Gehirnen. Das heißt, bestimmte Zustände, in denen sich das eine Gehirn befindet oder dieser eine Mensch befindet, können sich auf das Gehirn eines anderen Menschen und damit auf diesen anderen Menschen insgesamt übertragen. Und das, was wir eingangs schon als Beispiel hatten, zum Beispiel gute Laune, die ich habe, ja, oder Lächeln, das kann sich auf sie übertragen. Ich kann sie damit anstecken. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt Voodoo oder ist das irgendwas Mystisches? Nein. Die Frage ist ja, warum stecke ich sie jetzt an, wenn ich eine gute Laune habe? Oder wenn ich jetzt hier traurig zusammenbrechen würde, weil ich irgendeine ganz schlimme Nachricht gerade aus meinem privaten Umfeld erfahren hätte, dann würden sie auch Anteil nehmen und sie würden angesteckt durch eine traurige Laune. Was steckt sie eigentlich an? Und das sind zwei Dinge, Sprache und Körpersprache. Das heißt, ich kann den anderen Menschen anstecken durch das, was ich sage, nicht? Oder ich kann ihn auch anstecken durch das, was mein Körper ausdrückt. Meistens haben wir ja immer beides miteinander laufen. Das heißt, wenn ich in guter Laune bin, dann sage ich Dinge, die aus der guten Laune herauskommen und die auch gute Laune weitergeben. Und ich habe auch einen Körper, der zeigt, hier ist jemand guter Laune. Und wenn zum Beispiel ein Lehrer in die Klasse kommt, in die Schulklasse, dann kommt da nicht ein gebildetes Lehrergehirn in die Klasse und der Körper ist nur sozusagen das Stativ für das Gehirn, weil das Gehirn ja nicht laufen kann, sondern da kommt ein Mensch mit einem Körper in die Klasse, der ganz viel Körpersprache aussendet, egal ob das dem Lehrer recht ist oder nicht. Er betritt die Klasse und hat Körpersprache. Und wenn er die Körpersprache einer Valium-Tablette hat, nicht, dann ist die Ausstrahlung, ich bin müde, ich habe eigentlich gar keine Lust, dann wird die Klasse innerhalb kürzester Zeit auch müde werden und wird ihm nicht am Unterricht teilnehmen. Das heißt, es ist wichtig, wenn ich Visite mache, nicht? In der Klinik als Arzt, und ich habe die Körpersprache, mein ganzer Körper sagt, ach, mir ist alles zu viel. Und dann hab ich die Körpersprache einer Valium-Tablette, dann stecke ich meine Patienten auch damit an. Nicht? Dann wird der Patient sagen, um Gottes Willen, mit mir geht's bergab. Ne? Das heißt, wie wir auftreten, wie wir sprechen und wie wir auch mit unserer Körpersprache unterwegs sind, so können wir andere Menschen anstecken, mit Optimismus anstecken. Vorgesetzte am Arbeitsplatz können das zum Beispiel auch. Kollegen können sich untereinander positiv oder negativ anstecken. Es gibt viele Kollegien irgendwo im Team. Da ist einer, der immer jeden Morgen erzählt, wie ihm heute wieder die Hüfte wehtut. Ne? Und dann wird in allen Details, nicht? Und so, und wie das jetzt brennt und so weiter. Und er kann sich kaum bewegen. Und innerhalb weniger Minuten fühlen sich alle schlecht. Und so, das sind diese Ansteckungsmechanismen. Wir können sehr viel Gutes damit machen, wir können uns aber auch damit natürlich mit schlechter Laune oder mit schlechten Gefühlen anstecken.
Ein zweiter Begriff, Spiegelung.
Spiegelung ist jetzt eine Spezialform von Resonanz, nicht? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel was wir vorhin gesagt haben im Bus, wenn ich jetzt so mache, mich an der Nase kratze und der andere weiß, dem habe ich gar nichts gesagt, ich kratze mich nur so an der Nase, wie wenn das rein zufällig wäre, dann erhöhe ich die Tendenz, dass der andere sich auch an der Nase kratzt. Und das ist ein Spiegelmechanismus, nicht? Und man hat das erforscht, was passiert da eigentlich im Gehirn, warum kratzt der sich jetzt an der Nase, nicht? Der andere, der angesteckt wird. Und die Forschung hat gezeigt, dass wenn wir zuschauen, wie jemand anderes eine bestimmte Handlung macht, zum Beispiel sich an der Nase kratzt, dann werden die Informationen, die meine Sinne aufnehmen, also jetzt Sie würden sich an der Nase kratzen, jetzt machen wir es mal umgekehrt, nicht? Wenn Sie sich jetzt an der Nase kratzen, dann führt das dazu, dass ich, wenn ich Sie sehe, in meinem Gehirn werden jetzt Nervenzellen aktiviert, die meine Hand dazu bringen, mich an der Nase zu kratzen. Das heißt, wir haben so ein System in unserem Gehirn, das, was wir sehen, was der andere macht, das wird nicht nur wahrgenommen, sondern das wird umgeschaltet auf die Teile meines Gehirns, die das machen, was ich gerade beim anderen gesehen habe. Und das ist ein Spiegelmechanismus. Und die Neurone, die jetzt angereizt werden in meinem Gehirn, dadurch, dass ich sehe, wie Sie sich an der Nase kratzen, diese Neurone, die jetzt Lust haben, dafür zu sorgen, dass ich mich an der Nase kratze, die heißen Spiegelnervenzellen.
Ein anderes Beispiel, das auch mit der Nase zu tun hat, aber als Sinnesorgan, wenn jemand etwas Übelriechendes riecht.
Ja.
Zu welcher Reaktion führt das bei anderen?
Ja, also wenn wir sehen, dass sich jemand ekelt, zum Beispiel, dass da wäre jetzt Schwefel drin in diesem Glas und Schwefel riecht ganz übel, ne? wie so verfaultes Zeug,
stinkt.
Dann würde ich jetzt hier dran riechen. Ja? Alleine, dass ich davon spreche, kann bei sensiblen Menschen schon zu Ekelgefühlen und so führen. Aber angenommen, ich würde das jetzt wirklich machen, da wäre so eine gelbe Flüssigkeit, die übel riecht, und ich würde jetzt das riechen und mein ganzer Körper würde zeigen, dass ich mich ekle, dann würden diese Zeichen, die mein Körper jetzt zu Ihnen schickt, dazu führen, dass Ihre Ekelzentren auch aktiv werden. Das ist in der Forschung gezeigt worden, nicht? Obwohl also ich mich nur ekle und Sie das gar nicht riechen können, reagiert Ihr Gehirn mit einer Spiegelreaktion.
Wenn mein Ekelzentrum durch einen Schlaganfall beschädigt ist, dass es nicht mehr funktioniert?
Genau, also da gibt es auch Untersuchungen dazu. Das heißt, wenn jemand einen Schlaganfall hatte, der Schlaganfall kann ja verschiedene Regionen im Gehirn beschädigen. Jeder Schlaganfall ist anders, nicht? Und es gibt Schlaganfälle, die diese Ekelzentren beschädigen. Und wenn jemand einen Schlaganfall hat, der dazu geführt hat, dass die Ekelzentren im eigenen Gehirn nicht mehr funktionieren, dann kann dieser Mensch selber gar keinen Ekel mehr empfinden. Und wenn er sieht, wie jemand anderes sich ekelt, wird er auch dadurch nicht angesteckt. Er kann sogar den Ekel beim anderen gar nicht erkennen. Er sieht nicht am Gesichtsausdruck eines anderen, dass der sich ekelt, weil dieser Spiegelmechanismus fehlt. Das heißt, wir sehen jetzt, was der Sinn der Sache ist. Der Sinn ist nämlich, dass ich sehen kann, oh Mensch, Sie ekeln sich, wenn Sie in das Glas riechen, dann rieche ich nicht dran. Das heißt, diese Wahrnehmung meiner Spiegelneurone gibt mir eine Information, was ich jetzt besser nicht tun sollte.
Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger dritter Begriff ins Spiel, neben Resonanz und Spiegelung, Intuition.
Ja, gut, also diese Zeichen, die wir alle wahrnehmen von anderen Menschen, vom Körper anderer Menschen, von den Blicken, wohin sie schauen, wie ihr Körper ist, ja, ob sie frisch sind oder ob sie schon total müde sind, diese ganzen vielen Zeichen, die wir gar nicht alle kontrollieren können, diese Zeichen, die werden von mir aufgenommen und ich nehme sie auch oft gar nicht auf, ohne dass ich darüber, während ich darüber nachdenke, sondern ich nehme die auch unbewusst auf. Und die erzeugen in mir ein Gefühl, hey, der ist heute nicht gut drauf. Die vielen Zeichen, sie sind mein Kollege und kommen morgens in die Arbeitsstelle rein und irgendwie habe ich das Gefühl, hey, der ist heute nicht gut drauf, ja. Oder der Mann ist schon früher zu Hause als seine Partnerin und die Partnerin kommt zur Türe rein und er schickt einen Blick hin und er merkt, hey, die ist heute geladen. Ne? Woher weiß er das? Das ist Intuition. Er weiß es, weil die Art, wie die Frau zur Türe reingekommen ist, die Art, wie sie blickt, ja, und was sie für eine Spannung im Körper hat, da merkt er, hey, da stimmt was nicht, die ist voll geladen. Und das ist gut, das zu spüren, Intuition zu haben, weil durch die Intuition kann er jetzt angemessen reagieren. Ne? Wenn einer clever ist, dann wird er jetzt gleich mal nett zu ihr sein, nicht? Und nicht irgendwas Blödes sagen, weil dann gibt es eine Explosion. Ne? Das heißt, die Intuition kann uns helfen, zum Beispiel schwierige Situationen zu entschärfen, ne? Oder sie kann uns warnen. Ne? Es könnte jetzt gleich hier eine Explosion geben. das sind so Dinge, die wir mit dem bewussten Nachdenken, Intuition sind Wahrnehmungen, die wir mit dem bewussten Denken gar nicht machen könnten. Mhm. Allerdings kann die Intuition natürlich auch falsch liegen. Wir sollten nicht alleine auf Intuition vertrauen. Ne? Zum Beispiel Heiratsschwindler, ja, treten so auf, dass die Angebetete denkt, er würde sie lieben, aber er liebt sie gar nicht. Das heißt, sie hat die Intuition, da ist jemand ganz charmant zu mir. Der hat aber nur vorgetäuscht. Die Intuition ist täuschbar. Mhm. Ne? Oder Gebrauchtwagenhändler. Mhm. Bitte nichts gegen Gebrauchtwagenhändler. Sind vielleicht jetzt hier heute Abend auch welche da. Es gibt sehr seriöse Gebrauchtwagenhändler. Aber ein unseriöser Gebrauchtwagenhändler, der irgendeine alte Schrottkarre an den Kunden bringen will, der putzt die auf und macht einen Eindruck von großem seriösen Geschehen hier, dass die Intuition sagt mir, der Wagen ist schön geputzt und der Herr sagt mir noch, wie toll die Kiste ist. Ja, dann sollte ich, das heißt, was ich sagen will, die Intuition kann man täuschen und wir sollten uns nicht nur auf die Intuition verlassen, sondern immer auch bewusst nachdenken. Allerdings nur bewusst nachdenken ist manchmal auch zu wenig. Zum Beispiel, wenn die Frau geladen abends zur Türe reinkommt oder das ist die Frau und der Mann kommt geladen, dann brauche ich Intuition. Das heißt, ich brauche immer beides, bewusstes Nachdenken und Intuition. Und wenn die beiden miteinander kooperieren, Intuition und bewusstes Denken, dann kommen die besten Ergebnisse raus.
Wichtig zum Verstehen von intuitiver Resonanz oder Spiegelung ist, dass diese Vorgänge eben spontan, schnell, sofort, unbewusst erfolgen, mühelos, ohne dass wir denken müssen. Das ist also ein wichtiges
Merkmal. Genau, also Intuition ist schnell. Ja. Und das ist ihr Vorteil. Wenn der gute Lehrer in die Klasse kommt, dann sieht er in die Klasse rein, er lässt seinen Blick schweifen und er merkt sofort, was hier los ist. Intuition. Und zwar daran, was da los ist, wie diese 18 oder 25 Lebewesen hier, wie die da unterwegs sind. Das merkt er sofort, Moment mal, hier ist eine aggressive Stimmung oder hier ist eine gute Stimmung. Das ist Intuition. Ja. Das Nachdenken braucht etwas länger. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel als Psychologe, als Polizeipsychologe Gedanken mache, warum hat dieser Täter diese Tat gemacht, dann muss ich vor allem auch nachdenken. In welcher Situation ist der? Was hat er für Lebensumstände? Welche Motive könnten ihn bewogen haben, das zu tun? Auch Richter müssen sich auch solche Gedanken machen. Das heißt, da reicht die Intuition nicht aus, sondern da brauchen wir, das heißt, zum Verstehen anderer Menschen brauchen wir beides. Nicht? Die Spiegelneurone alleine reichen nicht aus zum wirklichen Verstehen anderer Menschen. Die Spiegelneurone geben mir so eine Intuition, so ein schnelles Gefühl, ey, der ist jetzt gerade so und so drauf. Aber um einen anderen Menschen wirklich in seinen ganzen Motiven zu verstehen, was treibt den an, was sind seine Motive, ja, was ist sein Plan, dazu muss ich nachdenken, dazu brauche ich andere Teile des Gehirns.
Noch etwas Wichtiges für die Funktion der Spiegelneurone ist bei Handlungen, dass offenbar auch nur Bruchstücke oder nur der Anfang einer Handlung genügt und ich weiß sofort, wie das weitergeht oder was der oder die im Schilde führt.
Das hängt damit zusammen, dass das Gehirn des beobachtenden Menschen, also ich bin jetzt der sieht, was sie hier machen. Dass mein Gehirn, dass die Handlungen, die ich bei Ihnen beobachte, in meinem Gehirn nicht nur das wachrufen und aktivieren als Spiegelbild, was Sie jetzt in dieser Sekunde machen, sondern der gesamte Plan der Handlung wird hier wachgerufen. Ja? Das ist der Grund, warum wir, wenn wir sehen, wie ein Kind mit 3 Jahren, wo wir wissen, das steckt überall seine Finger in die Steckdose, ist gefährlich bekanntermaßen, dass wenn wir sehen, das Kind krabbelt auf die Steckdose zu, dann weiß unser Gehirn schon, das wird da an der Steckdose enden. Also warum wir wissen, dass bestimmte Handlungen, die insgesamt einen Handlungsplan andeuten, dass wir sofort merken, dass unser Gehirn sofort registriert, das wird so enden. Also da hat man Experimente gemacht, wo man zum Beispiel Folgendes gemacht hat: Ich greife hier nach diesem Glas. So. das zeige ich Ihnen so. Und jetzt mache ich aber hier eine Sichtblende davor, sodass Sie nicht mehr sehen können, wenn meine Hand hier hingeht. Jetzt ist die Frage, reagieren Ihre Spiegelneurone immer noch auf den Griff nach dem Glas, auch wenn Sie gar nicht mehr das Ende sehen können, sondern Sie können nur den Anfang sehen und dann verschwindet meine Hand hinter der Absperrung. Und die Antwort ist ja, Ihr Gehirn weiß, das wird jetzt bei dem Glas enden und Ihre Spiegelneurone, die den Griff nach dem Glas reflektieren oder imitieren, die reagieren jetzt auch, obwohl dieser Griff zum Schluss gar nicht mehr gesehen wird. Das heißt, die Gesamthandlung wird bei Ihnen aktiviert im Sinne einer Spiegelreaktion.
Nicht nur bei Menschen ist das so, beschreiben Sie, sondern auch bei Affen, die reagieren genauso.
Ja,
Sie
können ja sich auch man hat Spiegelneurone auch bei Vögeln entdeckt. Also es gibt vielleicht hier auch ein paar Menschen, die sich für Vögel interessieren. Und wenn man mal hört im Sommer, wenn da morgens der erste Vogel vom Schwarm anfängt zu singen, ja, dann merkt man, dass jetzt einzelne Vögel genau diesen Gesang nachmachen. Ja. Oder auch die jungen Vögel hören den Gesang von ihrer Mutter oder vom Vater Vogel und fangen dann an, den genau zu imitieren. Das heißt, auch die Vögel haben schon diesen Mechanismus. Ich höre da einen Gesang. Und jetzt wird nicht nur der Gesang wahrgenommen, sondern der wird weitergeleitet zu den Nervenzellen, die den gleichen Gesang selber machen können. Ein Spiegelmechanismus. Ne? Und so lernen, und die Kinder und menschliche Kinder lernen so übrigens auch die Sprache. Man weiß, dass wenn wir zum Beispiel 8 oder 10 Monate alte Kinder mit unserer Sprache ansprechen, obwohl das Kind die Sprache noch gar nicht verstehen kann, was wir sagen. Aber indem wir das Kind immer wieder häufig ansprechen, wir sollen das Kind nicht zulabern, aber wenn wir zum Beispiel sagen, so, jetzt ziehen wir mal die Schuhchen an, weil wir jetzt gehen wir raus. Ne? Wir begleiten viele Handlungen bei kleinsten Kindern mit Sprache.
Man kommentiert sie.
Kommentiert sie mit Sprache. Und diese Kommentare sind sinnvoll, weil man hat festgestellt, durch wissenschaftliche Studien, dass wenn wir das Kind immer so begleiten mit Sprache, dass diese Kinder schneller selber Sprache lernen. Obwohl sie das, was wir ihnen da sagen, noch gar nicht verstehen können. Das heißt, auch Sprache wird durch Imitation oder durch Spiegelung gelernt. Ja? Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Kinder, die die Sprache hören, ihrer Mutter oder ihres Vaters, dass dieses Hören der Sprache die Nervenzellen aktiviert, mit denen das Kind selber später sprechen wird. Aber nicht nur die gehörte Sprache von Eltern aktiviert im Kind die späteren Sprechnervenzellen, sondern auch, wenn ich denn das Kind zuschaut, wie der Papa spricht und auf die Lippen guckt, die Bewegungen der Lippen aktivieren auch diese Nervenzellen, die später dafür sorgen werden, dass das Kind sprechen wird. Also das Sprechzentrum des Kindes wird dadurch aktiviert, dass das Kind Sprache hört oder auch sieht, wie jemand mit den Lippen spricht. Ne? Und deswegen ist diese dieser Interaktion zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind, zwischen der Betreuungsperson, diese zweiseitige Interaktion in den ersten 1-2 Jahren, die ist sehr, sehr wichtig. Und man hat festgestellt, je dyadischer, also je zweiseitiger das stattfindet, je häufiger so zweiseitige Interaktionen stattfinden, umso intelligenter werden Kinder später.
Wir haben jetzt viel über Spiegelneurone gesprochen. Wie ist dieser Begriff eigentlich entstanden, Spiegelneurone?
Ja, du, der wurde geprägt durch die Forschergruppe, die diese Nervenzellen entdeckt hat. Und ich darf es ganz kurz nur sagen, man hat sie bei Affen entdeckt und man hat festgestellt, dass man kann bei Affen also genau bestimmen, welche Nervenzellen müssen eigentlich aktiv werden im Gehirn des Affen, wenn der Affe mit seinem Händchen nach einer Rosine greift. Und diese Nervenzellen kann man identifizieren, ganz genau. Und dann hat man festgestellt, wenn der Affe gar nicht selber nach der Rosine greift, sondern wenn der Untersuchungsleiter nach der Rosine greift und der Affe guckt dazu, dann reagiert dieselbe Nervenzelle. Das heißt, obwohl sie es gar nicht selber macht, sondern das, was sie machen könnte, von einem anderen gemacht wird, wird sie ganz aufgeregt da oben aktiv. Ja? Und das ist ein Spiegel. Ne? Das, was hier real stattfindet, wird hier oben gespiegelt, man könnte auch sagen simuliert. Ja? Hier wird wirklich geflogen, hier ist der Flugsimulator, der tut so, als ob er fliegt. Ne? Diese Spiegelsysteme sind Simulationssysteme, sie tun so, als ob. Aber indem ich sehe, dass ich, da Sie zum Beispiel das machen, erhöht sich meine Tendenz, das auch zu machen. Das merkt man bei Kindern noch. Ja? Der Vater macht irgendwas und das Kind macht das nach, diese Imitationstendenz. Da haben wir wieder dieses Ich-bin-wie-du-Prinzip, Like-me-Prinzip nennt man das heute, nicht? Dass die Kinder eine wahnsinnige Tendenz haben, alles zu imitieren, was sie sehen. Das hängt mit diesem Mechanismus zusammen. Und das führt dazu, dass Kinder durch Gucken, durch Vorgemacht kriegen, viel lernen. Durch Vorgesprochen kriegen, durch Vorgemacht kriegen, lernen die Kinder viel, weil dieser Imitationsmechanismus.
Bei Schmerzen hat man so etwas Ähnliches auch entdeckt.
Ja, also man, die Entdecker, die diese Spiegelneuronen entdeckt haben, das muss natürlich gesagt werden, ist eine Arbeitsgruppe aus der Universität Parma. Und der Chef dieser Arbeitsgruppe ist ein Mann namens Giacomo Rizzolatti mit seiner Arbeitsgruppe. Die haben diesen Spiegelmechanismus beim Beobachten von Handlungen entdeckt. Ja, das ist ja noch, du handelst und ich schaue zu, wie du handelst. Und ich habe eine Tendenz, das zu imitieren. Jetzt ist die Frage, reagieren eigentlich auch Gefühlsnervenzellen wie Spiegelneurone? Und das hat ein kanadischer Hirnforscher entdeckt, der heißt William Hutchison. Das ist ein Gehirnchirurg und der hat Folgendes festgestellt, wenn er bei einem seiner Patienten während der Operation, Gehirnchirurgen können ihre Patienten wach lassen, ohne dass die Schmerzen empfinden. Und dann hat er festgestellt, wenn der Patient mit vorherigem Einverständnis mit einer kleinen Nadel in die Fingerbeere gestochen wird, hat er festgestellt, da reagiert eine Nervenzelle, die für Schmerzen zuständig ist, die Schmerzen registriert. Und jetzt hat er als nächstes, hat William Hutchison sich selber in die Fingerbeere gestochen und der Patient hat zugeguckt. Und da hat dieselbe Nervenzelle, die gerade reagiert hatte, als der Patient Schmerz erlebt hat, die reagierte nochmal, als der Patient nur zugeschaut hat, wie jemand anderes, nämlich William Hutchison, Schmerzen erlebt hat. Und als William Hutchison das gesehen hat, das hat er am Oszillator gesehen, die Nervenzelle reagiert ja auch dann, wenn er nur zuguckt, wie ich mir Schmerzen zufüge, hat er ganz spontan gesagt, oh, it's a mirror neuron, es ist ein Spiegelneuron. Ja? Das heißt, wir haben auch in den emotionalen Zentren des Gehirns, im sogenannten limbischen Gehirn, das ist der Teil des Gehirns, der für die Gefühle zuständig ist, für Schmerzen, für gute Gefühle, für Traurigkeit und so weiter, da haben wir auch Spiegelmechanismen. Mhm. Und das ist der Grund, warum, wenn wir zum Beispiel zusammen mal einen Männerabend machen würden und wir würden zusammen Spaghetti kochen, ja, und Sie würden mir sagen, Herr Bauer, schneiden Sie doch mal hier bitte die Zwiebeln, ich gebe Ihnen hier mein schärfstes Messer und ich würde hier schön die Zwiebel schneiden und plötzlich würde ich mir die Fingerkuppe abschneiden. Alleine dafür, dass ich jetzt davon spreche, aktiviert hier schon bei einigen Menschen die Spiegelnervenzellen. Ne?
Also darum fühlen wir, was du fühlst.
Und aber wenn ich jetzt nicht davon sprechen würde und Sie würden es nur sehen während der Kochszene, dann gibt es zwei Menschen, die jetzt Schmerzen erleben. Ich, weil ich mir gerade die Fingerkuppe abgeschnitten habe und in meinem Gehirn die Schmerzsysteme aktiv sind. Und im gleichen Moment Sie, weil die Beobachtung dieser Geschichte aktiviert auch Ihre Schmerzsysteme. Das heißt auch Sie. Und jetzt können wir was sehr Interessantes miteinander noch uns klar machen. Ist es jetzt gut oder schlecht? Wenn Sie jetzt quasi durch meinen Schmerz so aktiviert werden, dass Sie selber zusammenbrechen,
Dann ist schlecht,
dann können Sie mir nämlich nicht helfen. Wenn es allerdings so wäre, dass Ihre Spiegelsysteme gar nicht reagieren, dass Sie gar nichts mitfühlen, dann wäre es auch schlecht für mich. Dann würden Sie sagen, ach ja, Fingerkuppe weg, kann man...
Mach mal weiter.
Ist nicht, Hauptsache Blutstillung, hol dir mal da ein Pflaster, ja? Nicht? Genau. Das heißt, wenn wir gar keine Resonanz zeigen, wenn wir keine Spiegelreaktion bringen, keine Resonanz zeigen auf das, was jemand anderes fühlt, dann sind wir seelenblind, so hat man das früher genannt. Ja? Das ist das Problem, was Menschen mit Autismus haben. Ja? Das sind manchmal hochintelligente Menschen, manchmal auch hochintelligente Wissenschaftler. Ja? Und, aber die können nicht spüren, was andere spüren. Zum Beispiel, dass jemand anderes müde wird und jetzt die Diskussion nicht mehr weiterführen will und nach Hause gehen will. Das können die oft gar nicht spüren. Dann erklären die weiter und reden weiter und so. Und so kriegen die oft so Schwierigkeiten mit anderen, ja, weil sie nicht fühlen, was andere fühlen. Also gar nichts zu fühlen ist schlecht. Zu viel zu fühlen ist auch nicht gut. Ja. Dann, wenn das mein Schmerz sie selber jetzt in eine Katastrophe bringt, emotional, das kann ja zu nichts gut sein, sondern es reicht nur so ein bisschen zu merken, Moment mal, denn jetzt geht es ihm schlecht, jetzt hole ich mal was und helfe ihm. Das heißt, der Sinn dieser Sache, der Empathie, ist nicht, dass wir uns gegenseitig berauschen oder in ganz tiefe schlechte Gefühle schicken, sondern dass wir schnell spüren, was ist jetzt gefragt, was braucht es jetzt? Nicht? Das ist das Wichtige. Übrigens, es gibt natürlich auch Forscherkollegen, also diese Menschen mit diesem Problem des Autismus, da ist niemand dran schuld, man weiß noch nicht, woher der Autismus kommt. Das sind also Menschen, wo diese Spiegelneuronen nicht funktionieren. Und es gibt unter den Forschern auch einige, die dieses System nicht haben und die nie gespürt haben, die nicht fühlen können, was andere fühlen. Und die haben Probleme mit dieser Forschung, weil die natürlich sagen, wovon reden die da? Ne? Das ist so ähnlich, wie wenn ein Forscher, der farbenblind ist, der sagt, was reden die da von Farben, was meinen die eigentlich? Mhm. Ne? Und so kann das dann auch im Bereich der Forschung Probleme machen. Ne? Jemand, der quasi selber gar keinen eigenen Zugang zu diesem Feld der Gefühlsansteckung hat, der wird sagen, was soll denn das Ganze? Das ist doch Quatsch hier. Nicht? Mhm. Also
eine Art Zusammenfassung über das, was Sie bisher gehört haben, ein kleines, schönes Zitat, das ich in Ihrem Buch gefunden habe. Spiegelzellen zu haben, die tatsächlich spiegeln, das gehört zu den wichtigsten Utensilien im Gepäck für die Reise durch das Leben. Ohne Spiegelneurone kein Kontakt, keine Spontanität und kein emotionales Verstehen. Ja, zurück zum Menü. Wir sind jetzt lange am Salatbuffet stehen geblieben. Da nimmt man ja meistens wirklich sehr viel, weil es so verführerisch ist. Man muss auswählen. Auswählen müssen auch wir aus der Fülle des Möglichen. In diesem Buch beschreibt Joachim Bauer sehr ausführlich die verschiedenen Gehirnzentren, auch mit den lateinischen Namen, wofür die zuständig sind, wie die funktionieren. Das zu erklären, würde den Rahmen dieses Gesprächs brechen. Das können Sie wirklich in aller Ruhe zu Hause noch einmal nachlesen, wenn Sie das interessiert. Ich möchte jetzt sozusagen drei große Hauptspeisen herausgreifen, die zum Teil schon manchmal angeklungen sind, aber eine gewisse Redundanz hilft uns ja auch, Dinge besser zu merken. Erstes großes Thema: Kindheit. Im Kapitel über die Liebe schreiben Sie, was wir später für intuitive Kontakte brauchen, das beginnt in der Wiege zu keimen. Das heißt also, Spiegelung ist bereits am Beginn des Lebens von größter Bedeutung.
Ja, von allergrößter Bedeutung. Weil wir könnten als Neugeborene, als menschliche Neugeborene mit unseren Bezugspersonen gar nicht in Kontakt kommen, wenn wir keine Spiegelsysteme hätten. Die Spiegelneurone sind bereits bei Geburt ein Stück weit vorhanden. Das Spiegelneuronensystem ist noch nicht voll gereift, aber es hat schon sozusagen eine Startausstattung, ein Startset, würde man heute sagen. Und zwar hat man ein amerikanischer Kinderforscher, Andrew Meltzoff hat bereits vor vielen Jahren entdeckt, da wusste man noch gar nichts von Spiegelneuronen, dass Säuglinge, die wenige Tage alt sind, schon in der Lage sind, irgendwie, wenn man ihnen eine Grimasse schneidet, zum Beispiel wenn man den Mund spitzt, ja, so den Mund zuspitzt und ihnen das so entgegentritt, dass nach einer gewissen Zeit fängt der Säugling an, selber den Mund zu spitzen. Das heißt, dieser Mechanismus, ich sehe, was du tust, und mein Gehirn fängt jetzt an, das, was du tust, die Nervenzellen in meinem Gehirn zu suchen, die das selber machen können. Und dann wird es auch gemacht. Ne? Das ist wieder dieses Like Me, ich bin wie du Mechanismus. Das ist ein angeborener Mechanismus. Und umgekehrt reagieren die Erwachsenen auch mit Imitation auf den Säugling. Was machen wir denn, wenn wir in ein Säuglingsbettchen reinschauen? Wir imitieren meistens, ne? Der Säugling macht irgendwas, zum Beispiel manchmal können Säuglinge ihr Gesicht so ein bisschen verziehen, so knautschen, ja, so machen so Grimassen. Was macht der Erwachsene, der das sieht? Der macht, ja, was verknautschst du denn dein Gesichtchen? Wir imitieren ihn. Oder der Säugling ist gerade aufgeregt und bewegt seine Händchen. Was machen wir? Automatisch. Nicht? Wir reagieren, ja, bist du ein kleiner Schmetterling? Was machst du denn? Nicht? Also alles. Oder der Säugling knattert so ein bisschen vor sich hin, irgendwas mit seiner Stimme. Was machen wir? Wir imitieren ihn erstmal, nicht? Um ihm zu zeigen, ich habe dich erkannt. Das heißt, Imitation ist die erste Form der Kommunikation. Ich vergleiche das manchmal ganz gerne, um das deutlich zu machen für uns Erwachsene. Angenommen, wir wären in einem Kerker eingesperrt im Mittelalter. Ein Mensch ist eingesperrt worden im Kerker. Der böse Herrscher hat ihn einsperren lassen. Und jetzt ist den ganzen Tag ist niemand da, nur morgens und abends kommt der Wärter und bringt ein bisschen hartes Brot und Wasser. Und den ganzen Tag hört er nichts. Und plötzlich hört er mitten am Tag, wie an die dicke Wand, offenbar von der Nachbarzelle, jemand dreimal klopft. Dreimal klopft. Was macht der? Der klopft dreimal zurück. Ne? Und dann klopft es nochmal viermal. Und was macht er? Er klopft viermal zurück. Das heißt, Imitation ist die früheste Form der Kommunikation, um zu zeigen, ich habe dich verstanden. Mhm. Und der Säugling, der menschliche Säugling, ist sehr, sehr unreif. Das hat Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehe. Das hat mit der Evolution zu tun. Und er ist so unreif, dass er noch gar nicht weiß, wer er ist. Er hat noch kein Selbst. Die Hirnregionen, in denen unser Selbst dann mal eine Heimat finden wird, hier vorne im Stirnhirn, die sind beim Säugling noch gar nicht bespielbar, die sind noch völlig unreif. Das heißt, er ist in der Lage, wie dieser Gefangene im Mittelalter, der Säugling. Jetzt ist die Frage, wie kriegt er überhaupt Kontakt? Und er kriegt Kontakt durch dieses wechselseitige Ich mach dich nach, durch diese Spiegelungen. Und dann merkt er, hey, wenn ich mich so bewege und jetzt werde ich direkt imitiert, dann merkt er nach einer Weile, jedes Mal, wenn ich irgendwas Bestimmtes mache, kommt da eine Resonanz. Und dann kriegt er langsam so eine Ahnung, irgendwie muss hier was sein. Auf meiner Seite muss sowas sein wie ein Selbst. Und da draußen ist sowas wie ein anderer. Das weiß der Säugling bei Geburt nicht. Der Säugling verlässt den Mutterleib und das Einzige, was er sieht, ist helles Licht, was ihn blendet und viel Geräusche, die er so noch nie gehört hat, alles verwirrend. Ne? Und jetzt die Orientierung, die der Säugling in dieser verwirrenden Welt bekommt, ist die Spiegelung mit der Mutter in der Regel nicht. In seltenen Fällen ist die Mutter dann nicht da, dann muss das eine Ersatzmutter machen, ne? Oder der Vater. Und durch diese Spiegelungen merkt der Säugling, diese Spiegelungen finden viele Male am Tag statt. Nicht? Der Säugling schreit, weil er irgendwo wund ist und nass liegt oder weil er Hunger hat oder weil er Zärtlichkeit haben will. Also er schreit, was macht die Mutter? Sie geht hin und sagt, ja, musst du schreien. Sie imitiert ihn, nicht? Und indem sie ihn imitiert, macht sie aber noch was dazu. Sie imitiert ihn nicht nur, sondern sie geht jetzt auf ihn ein und der Säugling merkt, aha, und dann löst sie das Problem. Sie legt ihn jetzt trocken oder füttert ihn oder trägt ihn ein bisschen auf dem Arm. Und an dieser Resonanz merkt der Säugling, ah, ich existiere. Wenn niemand da wäre, der auf den Säugling mit Resonanz reagieren würde, mit Spiegelung, mit Imitation reagieren würde, dann wäre der Säugling in der Lage, wie dieser eingekerkerte Gefangene. Er wäre einsam und würde sterben. Nicht? Und wir sind aber als Lebewesen, als Menschen, als menschliche Säuglinge davon abhängig. Wir können nur überleben, wenn wir diese Resonanz kriegen. Und wenn wir dann peu à peu in den ersten Lebensmonaten, in den ersten etwa 12 bis 18 Lebensmonaten, entsteht dann so ein Gefühl, ah, das bin ich. Und dieses Gefühl, aha, das bin ich, das entsteht nur deshalb, weil der Säugling immer wieder Resonanz kriegt, die ihm zeigt, das bist du. Nicht? Und da bin ich, da draußen ist noch jemand anderes. Nicht? Und so entsteht ein Ich und Du. Und im Gehirn wird jetzt langsam eine Nachricht gebildet über dieses Ich. Dieses Ich-Gefühl führt zum Selbstgefühl und das wird abgespeichert, dieses Gefühl. Und witzigerweise werden die Informationen über das Du in der Nachbarschaft vom Ich abgespeichert. Es ist sogar so, Teile der Netzwerke, die unser Ich abspeichern, speichern auch das Du ab. Das heißt, es gibt eine Überlappung in unserem Gehirn zwischen den Netzwerken, die Selbstnetzwerke sind, und den Netzwerken, die das Du-Netzwerk sind. Zusätzlich kann unser Gehirn natürlich auch unterscheiden zwischen Ich und Du. Aber es gibt bestimmte Netzwerke in unserem Gehirn, die beides gemeinsam kodieren, nämlich sowohl das Selbst als auch das Du.
Kann man sagen, jeder hat Spiegelneurone, eben dieses Startset, aber um die Fähigkeit zu bekommen, zu spiegeln, in Resonanz zu gehen, zu fühlen, was du fühlst, braucht es sozusagen Übung, Erfahrung.
Genau. Die müssen eingespielt werden durch die.
Es muss gelernt werden vom ersten Tag an.
Der Säugling braucht vom ersten Lebenstag an Resonanz, nicht? Und er muss nicht von früh bis abend bespaßt werden. Also Säuglinge können dann auch lernen zu warten. Nicht? Es darf nur nicht so sein, dass er stundenlang allein gelassen wird. Nicht? Ja. Also diese alte Schule, die jetzt übrigens aus Amerika wieder aufgewärmt wird, lass den Säugling ruhig mal, der soll sich nach mir richten. Wir müssen den Säugling gleich von Beginn an trainieren, dass er nur zu bestimmten Zeit Zuwendung bekommt. Das ist ganz schlecht. Aber man sollte den Säugling nicht zu sehr erleiden lassen, sondern er soll spüren, da ist immer jemand da. Ne? Aber der Säugling kann durchaus ein bisschen warten. Also die Mutter muss nicht sofort rennen und alles stehen und liegen lassen, wenn der Vater da in der Küche gerade kocht und der Säugling schreit, dann muss er da diese Kochgeschichten jetzt noch 4-5 Minuten zu Ende machen, dann stirbt der Säugling nicht und wird auch nicht psychisch traumatisiert, wenn er jetzt ein paar Minütchen warten muss. Aber er muss merken, innerhalb einer überschaubaren Zeit reagiert jemand auf mich. Mhm. Das ist sehr wichtig.
Sie schreiben, alle neueren Forschungsergebnisse zeigen, die Entfaltung der neurobiologischen Grundausstattung des Menschen ist nur im Rahmen zwischenmenschlicher Beziehungen möglich. Ja. Also sie ist nicht angeboren, Empathie ist nicht angeboren. Nein.
Ja, genau, also diese Erfahrung, die der Säugling über viele Monate macht, da, wenn mit mir was los ist, dann reagiert jemand auf mich und fühlt sich ein, versucht zu verstehen, was mein Problem ist und löst mein Problem. Das ist ja eine Empathieerfahrung. Man kümmert sich um mich, man fühlt sich in mich ein und man hilft mir. Und wenn der Säugling das erlebt, 2 Jahre, dann fängt er im 3., 4. Lebensjahr an, selber Empathie für andere zu zeigen. Nicht? Dann kommt dieser wunderbare Moment, wo der 3-jährige Bub oder das 3-jährige Mädchen, die Mutter hat sich oder der Vater hat sich irgendwie geschnitten und blutet, wo das Kleinkind, jetzt ist er kein Säugling mehr, wo das Kleinkind sagt, oh, tut's dir weh, und tröstet die Mutter oder den Vater. Ne? Das heißt, jetzt kann er selber die Position oder die Gefühle anderer verstehen und darauf auch ein bisschen eingehen mit seinen kindlichen Möglichkeiten.
Was bedeuten diese Erkenntnisse der Neurobiologie, dass sich das entwickeln muss durch zwischenmenschliche Beziehungen für die Kleinkinderbetreuung?
Es ist gut, dass wir Einrichtungen für die Betreuung von Kindern haben, auch von Kleinkindern. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, das grundsätzlich abzulehnen, aber Kinder in den ersten 12 bis 24 Monaten brauchen eine dyadische, das ist eine zweiseitige Zuwendung. Sie brauchen sie nicht von früh bis abend permanent, aber sie brauchen sie sehr häufig, ne? Vor allem, wenn es ihnen nicht gut geht. Und das heißt, ich kann einen Säugling, der 8 Monate alt ist oder 12 Monate oder so, 14 Monate alt ist, den kann ich nicht in der Gruppe versorgen, sondern er kann nur merken, ich bin gemeint, man reagiert auf mich, das kann der Säugling nur spüren, wenn eine Person sich ihm individuell zuwendet, und zwar möglichst nicht zu lange, nachdem er den Hilferuf ausgeschickt hat. Also das sollte dann auch zügig kommen. ja, die Zuwendung. Das nennt man Kontingent. Das heißt also, wenn er schreit und irgendwas hat, dann zum Beispiel nass liegt oder großen Hunger hat, dann sollte innerhalb überschaubarer kurzer Zeit in der Regel, sollte das jemand das Problem lösen und er muss sich dann dem Säugling individuell zuwenden. Nur dadurch kann der Säugling spüren, ah, da ist ein Selbst, da entsteht im Säugling ein Selbst. Ja? Und diese Einrichtungen, die wir haben für sehr kleine Kinder, die müssen personell so ausgestattet sein, dass die hier versorgten Kleinstkinder dyadisch versorgt werden können. Die brauchen eine größere Ausstattung personell, eine bessere, als die Kindergärten später. Weil 3-4-jährige Kinder, die kann ich in der Gruppe versorgen. Weil die bereits im Gehirn so organisiert sind, dass sie sich in der Gruppe gut aufgehoben fühlen. Das ist bei 12 oder 16 Monate alten Säuglingen noch nicht der Fall. Die brauchen, oder vor allem im allerersten Lebensjahr, bei 6 bis 8 Monate alten Säuglingen, die brauchen die dyadische, so nennt man das, die zweiseitige Zuwendung. Und dann, wenn Säuglinge in diesem Alter in Einrichtungen versorgt werden, muss die personelle Ausstattung so sein, dass genügend Personal da ist, sich zweiseitig mit denen, das heißt, die brauchen einen Personalschlüssel von 1:3. Das ist das Minimum. Ja? Da gibt es eine Studie dazu von Erziehungswissenschaftlerinnen, Säuglingsforscherinnen, Kinderärztinnen. Für die Bertelsmann Stiftung haben die eine Studie gemacht. Und der Auftrag war, findet heraus, was muss die Mindestausstattung von Kitas für Kinder unter 3 Jahren sein. Und da hat dieses Expertinnengremium gesagt, die Mindestausstattung muss sein, Personal 1:3, das heißt auf 3 versorgte Kleinstkinder muss ein Caretaker, also eine Betreuerin, eine Kindheitspädagogin kommen. Weniger ist absolut zu wenig. Ich will Ihnen das mal so deutlich machen, dass wir das mal begreifen. Wenn eine Mutter Drillinge hat, ist aber der Teufel los zu Hause, ne? Das begreifen wir jetzt gleich. Ne? Das ist Stress. Das heißt, eine Mutter mit Drillingen kriegt in der Regel von der Krankenkasse eine Haushaltshilfe bezahlt, weil man sagt, das ist zu viel, das schafft die nicht. Aber jetzt machen Sie nicht, in Kitas 1:3, das ist schon grenzwertig, das ist eigentlich kein Komfort, sondern das ist absolute Minimum. Und wir haben in den meisten Kitas in den deutschsprachigen Ländern einen Personalschlüssel in diesen Einrichtungen, der weit schlechter ist als 1:3. Das heißt, wir haben hier einen unhaltbaren Zustand, der nicht nur den Kleinstkindern, den Säuglingen, die da betreut werden, Schaden zufügt, nicht weil sie in Einrichtungen sind, sondern weil sie in Einrichtungen sind, die keinen ausreichenden Personalschlüssel haben. Und wir fügen auch den Beschäftigten Schaden zu, denn die spüren natürlich, dass sie nicht ihren Kindern da, ihren Babys nicht gerecht werden können. Die sind so im Stress, dass die dann auch irgendwann sehr schnell Burnout kriegen. Das heißt, ich bin dafür, dass wir diese Einrichtungen haben für Eltern, die nicht selber für die Kinder sorgen können. Aber dass wir die dann so ausstatten, dass die Kinder auch gedeihen können und keinen Schaden erleiden.
Jetzt muss ich auch noch die Frage umgekehrt stellen, was bedeuten diese Erkenntnisse für die Kleinkinderbetreuung zu Hause in der Familie? Weil da meinen ja manche automatisch, die sei besser. Aber die ist natürlich nur dann besser, wenn die Mutter oder die entsprechenden verlässlichen Bezugspersonen das Kind auch spiegeln. Wenn sie zum Beispiel, also jetzt nicht gerade einen Säugling, aber ein 2-3-jähriges Kind vor den Fernseher setzen oder gar ein Tablet geben, auf dem das Kind ein Video anschauen kann,
Es gibt auch Fälle, wo man sieht, dass bereits Kindern mit 14, 16 Monaten schon so Zeug gegeben wird, so IT-Geräte, oder die abgelegt werden. Es gibt ja Programme, die für diese Allerkleinsten gemacht wird. Und das ist nicht förderlich für die Gehirnentwicklung und für die Entwicklung dieser Kleinsten. Das heißt, das Beste ist, das sind reale Menschen. Die kleinen Kinder brauchen reale Menschen, von denen sie alles abgucken können, mit denen sie interagieren können, mit denen diese Spiegel- und Resonanzprozesse ablaufen können. Es müssen reale Menschen sein.
Ja. Ich schaue auf die Uhr, weil die Zeit läuft. Ja, mache ich einen Sprung. Ich lasse jetzt die Schule aus, die auch ein Thema wäre, und komme zu einem Thema, das wahrscheinlich vom Titel her, warum ich fühle, was du fühlst, viele besonders interessiert. Ihr Buch hat 12 Kapitel und zufällig oder ausgerechnet das 6. Kapitel heißt Spiegelsysteme mit Leidenschaft, Flirt und Liebe. Da schreiben Sie, die Liebe ist eine besonders heftige, zauberhafte Form von neurobiologischer und psychologischer Resonanz. Was die Spiegelneuronen möglich machen, gehört zu den tiefsten und beglückendsten menschlichen Erfahrungen. Wie die Spiegelzellen Liebe möglich machen, werden wir uns jetzt anschauen. Bitte.
Ja, hier ist natürlich von der romantischen Liebe die Rede, also von dem frühen Stadium des Verliebtseins. Und es gibt noch dann natürlich auch die tiefere, haltbare Liebe, die viel mehr beinhaltet als nur der Rausch der gegenseitigen Resonanz. Also wenn man eben schaut, wie Liebespaare miteinander umgehen, die frisch verliebt sind, dann stellt man fest, dass unglaublich viel Imitation abläuft, unbewusst natürlich, unbewusst. Die wollen sich nicht imitieren, aber lächelt der eine, muss der andere auch gleich lächeln. Die eine muss der andere auch gleich lächeln, automatisch. Ne? Das passiert sehr automatisch. Also es passiert ganz viel Imitation. Und auch so guckt jemand dann da, guckt der eine Partner dahin, dann man ist irgendwie in der Stadt unterwegs, guckt die andere auch gleich dahin. Ne? Also es sind lauter automatisch ablaufende Imitations- und Resonanzprozesse, die dazu führen, dass die beiden das Gefühl haben, wir passen so wunderbar zusammen. Ja? Man hat auch durch Forschung zeigen können, dass tatsächlich sogar bei Kindern schon Menschen, wo sehr viel imitiert wird zwischen mir als Kind und dem anderen, den mag ich lieber. Ja? Und Kinder, die das Gefühl haben, ich bin in der Gruppe ausgegrenzt und die wieder reinkommen wollen in die Gruppe, die imitieren ganz viel, damit sie wieder gemocht werden. Also sozusagen, das ist so ein angeborener Mechanismus, so auf der gleichen Wellenlänge zu sein. Und das ist natürlich zwischen Liebenden ganz besonders stark ausgeprägt. Ne? Das kann so stark sein, dass man das Gefühl hat, der ist gar nicht mehr er selber. Ne? Also der Vater hat da seinen 16-jährigen Buben und der ist zum ersten Mal über beide Ohren verknallt in ein Mädchen. Und jetzt ist er so berauscht von diesem Liebesglück, dass der sich selber ganz vergisst. Es interessiert ihn nur noch, was das Mädle macht, ja, und sie interessiert nur noch, was er macht. Und man sagt, du bist ja gar nicht mehr du selber, was ist denn mit euch los? Ne? Also dass die Identität ein Stück weit sich auflöst und dass die beiden sich quasi in eine Identität verschmelzen. Es geht ja auch alles vorüber, das heilt wieder aus, nicht? Aber ja, leider. Aber man kann auch bei Paaren, die jetzt sagen wir mal schon länger zusammen sind, da findet es immer noch so ein bisschen statt. Zum Beispiel wenn Paare, die gut miteinander können, wenn die eine Reise machen, ne? Oder sie machen eine Wanderung in den Bergen, dann guckt er irgendwie und sieht, ah, da unten dieser See, ne? Wie schön der grün aussieht und da oben die Berge mit ihrem weißen Schnee obendrauf, ne? Und guckt dahin und dann wird sie auch hingucken. Oder sie sagt, Mensch, diese Blume da, und dann wird er auch hingucken. Aber es gibt Paare, wo das nicht mehr stattfindet, ne? Wo er sagt, dieser See da unten, und sie läuft einfach weiter. Ja? Oder sie sagt, Mensch, diese seltene Blume, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, und er trampelt einfach weiter wie ein Trampeltier. Ne? Das heißt, dieses Imitieren, aufeinander eingehen, so das miteinander zusammen wohin schauen, das nennt man verbundene Aufmerksamkeit, im Fachbegriff Joint Attention. Ja? Das hat auch was mit Spiegelneuronen zu tun. Wenn das nicht mehr läuft zwischen zweien, dann ist irgendwas, dann ist der Wurm drin. Ne?
Wenn die Balance gestört ist, Sie schreiben in diesem Kapitel auch, eine so wunderbare Droge wie die Liebe hat ihre Risiken und Nebenwirkungen. Und ein Risiko, eine Nebenwirkung ist die gestörte Balance. Eben, natürlich hätte man das gern, diese gemeinsame Aufmerksamkeit, ja, immer wenn der andere das wahrnimmt, was ich auch wahrnehme. Aber oft ist dann einseitig.
Ja, oft ist es so, also man weiß, das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären, aber es ist so, dass Frauen im statistischen Durchschnitt die besser geölten Spiegelsysteme haben, also schneller spüren, was mit dem anderen los ist. Männer haben auch Spiegelneurone, aber da knackst es manchmal so ein bisschen, da knirscht es manchmal ein bisschen. Und die Gefahr ist jetzt zum Beispiel, dass in der Partnerschaft der eine Partner, sagen wir mal in häufigeren Fällen die Frau, immer fühlt, was der Mann braucht. Ne? Er kommt mies gelaunt rein, also macht sie schon, sagt sie ihm schon, ich habe dir heute was besonders Gutes gekocht und so. Und dann hat er irgendwie Sorgen und dann geht sie drauf ein und hört und so weiter seine Sorgen an. Ja? Sie merkt immer, was er braucht. Das, und er guckt aber gar nicht, was sie braucht. Es gibt dann, da kann sich so eine Dysbalance, so eine gestörte Balance entwickeln, dass in so einer Partnerschaft immer der eine nur auch für den anderen Resonanz zeigt, aber die nicht zurückkriegt. Ne? Und das ist nicht gut auf Dauer. Irgendwann wird der Partner, der eine Partner, der sozusagen immer nur in Resonanz auf den anderen geht, kriegt nichts zurück und wird irgendwann ausbluten, ne? Emotional. Und die Partnerschaft wird keinen Bestand haben. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass gerade in Partnerschaften beide darauf achten, nehme ich den anderen denn noch wahr? Fühle ich mich als Mann in die Frau noch ein? Ne? Gucke ich überhaupt, wen ich da neben mir habe? Ne? Ja, und das ist sehr wichtig. Oft ist es so, dass wir auch so gerade in längeren Bekanntschaften Routine-Resonanzen entwickeln. Ne? Also ich weiß schon, wie er sich fühlt, wenn er abends nach Hause kommt. Ach, brauche ich gar nicht mehr hingucken. Ne? So, ja. Hm. Oder umgekehrt. Nicht? Und oft hat sich dann, stimmt es ja gar nicht mehr, die Routine-Resonanz. Der Mensch hat sich entwickelt, ist vielleicht schon wo ganz anders innerlich unterwegs und wir gucken nicht mehr hin. Das heißt, wir sollten uns immer wieder frisch auch wahrnehmen, frisch hinschauen, was ist denn das für ein Mensch, der da mit mir lebt? Und die Resonanz, die von ihm kommt, in uns nochmal neu spüren. Das ist wichtig für eine Partnerschaft, dass wir uns immer wieder die Chance gegenseitig geben, neu hinzuschauen, frisch hinzuschauen, wie wenn wir ihn oder wie wenn wir sie zum ersten Mal sehen würden.
Also, 6. Kapitel, Spiegelsystem mit Leidenschaft, Flirt und Liebe. Mhm. Es gibt noch anderes zu vertiefen, aber eben, man kann das im Buch nachlesen. Mhm. Jetzt noch ein ganz anderes Kapitel. Wir haben jetzt bisher sehr persönliche, familiäre, private Themen besprochen. Mhm. Kindheit, Partnerschaft, Familie. Das Thema Politik und Gesellschaft. Also, dass die Spiegelneurone so spontan, schnell, sofort, mühelos, ohne zu denken funktionieren, das kann sehr schön, aber auch sehr gefährlich sein. Es kann auch in die Irre führen, wie Sie das schon erklärt haben, beim Flirt gleichermaßen wie beim Kauf eines Gebrauchtwagens. Und Sie haben erwähnt, wir brauchen neben der Intuition auch den Verstand, das Rationale, das analytische Nachdenken. Ja. Jetzt aber zu diesem Thema der gesellschaftlichen Ansteckung. Sie zitieren den französischen Arzt und Kulturwissenschaftler Gustave Le Bon, der schon vor etwa 100 Jahren geschrieben hat, unter den Massen übertragen sich Ideen, Gefühle, Erregungen, Glaubenslehren mit ebenso starker Ansteckungskraft wie Mikroben. Mhm. Und eine Forderung daraus, Sie sagen, es ist deshalb bedeutsam, so wichtig es ist, die Fähigkeit in Resonanz zu gehen, so wichtig ist es auch, Resonanzphänomenen widerstehen zu können. Ja. Wir sollten nicht jedem Gruppendruck nachgeben. Ja. Wir sollten auch Widerstand leisten können gegen Gruppenzwänge und Massenphänomene. Mhm. Und das sollte ebenso wie die Erfahrung erlebter Resonanz ein Teil der Erziehung von Kindern sein.
Ja, also es fühlt sich natürlich gut an, in einer Gruppe so aufgehoben zu sein, dass wir da nicht auffallen, dass wir richtig spüren, wir sind wie die anderen, wir gehören dazu. Das fühlt sich gut an. Solange die Gruppe Sachen macht, die menschlich sind und die moralisch, ethisch unproblematisch sind, ist es ja auch in Ordnung. Ne? Ein Chor, der miteinander singt oder eine Band, die miteinander Rap macht oder Rockmusik macht, ja, das ist ja alles gut. Da sind ja Gruppen, die sich sozusagen, die miteinander unterwegs sind und den Genuss der Gemeinschaft erleben, indem sie miteinander Sport machen, miteinander Musik machen oder irgendwelchen Unsinn machen. gefährlich und problematisch wird es eben dann, wenn so eine Gemeinschaft, eine Gruppe oder eine Großgruppe oder ein ganzes Volk in so einen Rausch kommt, in dem dann Dinge passieren, die nicht mehr kontrolliert werden. Zum Beispiel in einen Hassrausch, nicht? Wir sind die Guten und die anderen, die gefährden uns und wir müssen die rausschmeißen hier aus unserem Land oder vernichten, ja? Oder einsperren. Also Hass gegen Minderheiten immer. Ne? Und das ist eben so ein Mechanismus, dem wir Menschen leider unterliegen, dass wir oft so In-Groups bilden, also so Zugehörigkeitsgruppen, das nennt man eine In-Group. Und das dann zu einer In-Group gehört immer eine Out-Group. Das sind die, die nicht dazugehören. Und wenn sich sowas bildet, das sind dann oft Minderheiten, das oft, also in der Klasse geht es schon los, in der Schulklasse. Da ist ein Mädchen, das ein bisschen dicker ist als die anderen. Die wird, oder zwei, drei. Da wird eine Out-Group gemacht und die anderen, die In-Group, die mobbt die und die disst die jetzt. Also die nennen das dissen die Kinder, nicht? Wenn die jetzt da angemacht und gemobbt und stigmatisiert wird. So, und das ist, sowas passiert auch politisch, nicht? Und die Leute, die politisch agieren, also Politiker, die aufhetzen gegen Minderheiten, gegen Migranten, gegen andere Minderheiten, da müssen wir immer aufpassen. Ne? Weil das sind so Emotionskräfte, die große Ansteckungskraft haben und die dann außer Kontrolle geraten. Mhm. Nicht? Und deswegen, also gerade in der Politik ist es sehr wichtig, dass wir immer eine Kontrolle der Vernunft haben. Nicht? Und wir leben als Menschheit jetzt inzwischen, wir sind in einer globalisierten Welt zu leben, heißt, das, was auf dem Globus stattfindet, betrifft uns immer alle. Nicht? Und wenn im Nahen und Mittleren Osten Kriege gemacht werden, für die der Westen übrigens einiges dazu beigetragen hat, dass sie überhaupt stattfinden, und wenn dort plötzlich Menschen massenhaft zu Hunderttausenden ihre Häuser verlieren, ja, dann müssen und die dann auf die Flucht gehen, weil sie irgendwie ihr Leben und das Leben ihrer Kinder retten wollen, dann betrifft uns das heute eben. Und dann können wir nicht einfach sagen, wir machen da, das ist uns egal, ihr könnt zu Hunderttausenden sterben und verrecken, das interessiert uns nicht. Das heißt, wir leben heute in einer globalisierten Welt. Und natürlich ist es, wir sollten alles tun, dass diese Flüchtlinge gar nicht erst entstehen. Das heißt, wir sollten nicht Kriege vom Zaun brechen, nicht? Und die Emotionen, die oft erst mal aufgewühlt werden, bevor ein Krieg passiert, die sollten wir frühzeitig kontrollieren, weil wenn die Emotion erst mal einen gewissen Schwung bekommen hat, nicht, dann geraten die schnell außer Kontrolle und dann können sich aus Wörtern und können sich Taten entwickeln. Ne? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da die Vernunft mit im Spiel lassen. Emotionen sind nichts Schlechtes. Aber sie sollen immer zusammen mit der Vernunft, sollten wir sie handhaben. Und wenn wir merken, ich habe eine Wut auf jemanden, dann sollten wir überlegen, auf wen bin ich denn jetzt wirklich wütend? Und dann sollte ich mit demjenigen, auf den ich wütend bin, sprechen und sagen, hör mal, du hast mich hier betrogen oder du hast mich unfair behandelt. So kann es nicht weitergehen. Ich möchte jetzt mit dir eine Lösung finden. Ja? Und dann muss man das miteinander aushandeln. Und das gilt auch zwischen Völkern. Nicht? Wenn wir unzufrieden innerhalb der Völkergemeinschaft sind, dann sollten wir aufeinander zugehen und verhandeln, nicht Kriege führen.
Spiegelung ist lebensnotwendig. Mhm. Sie zitieren Thomas Insel, der kürzlich in einer eindrucksvollen Übersichtsarbeit gezeigt hat, unser Gehirn ist neurobiologisch auf gute soziale Beziehungen geeicht.
Ja, Thomas Insel ist einer der berühmtesten Hirnforscher der Welt. Mhm. Er ist der Direktor des National Institute of Mental Health. Das ist eine ganz große Hirnforschungseinrichtung in den Vereinigten Staaten. Und er hat gesagt, Menschen sind süchtig nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach sozialer Verbundenheit.
Das bedeutet eben umgekehrt, wenn Spiegelung systematisch verweigert wird, dann wird es lebensgefährlich.
Dann werden Menschen krank oder werden aggressiv. Wir wissen ja, dass auch wieder aus der Neuroforschung, wenn Menschen ausgegrenzt werden, wenn man sagt, ihr gehört nicht zu uns, wir grenzen euch aus, wir verachten euch, dann aktivieren wir durch soziale Ausgrenzung die Schmerzsysteme im Gehirn der Ausgegrenzten. Und da, wo Schmerz entsteht, entsteht immer auch eine erhöhte Gefahr für Gewalt und Aggression.
ein sehr eindrückliches Kapitel, auch in diesem Buch, wie gesagt, wo man zuerst überhaupt gar nicht daran denkt, dass Spiegelneurone eben auch gesellschaftlich und politisch eine wichtige Bedeutung haben. Eine kurze Leseprobe möchte ich Ihnen noch bringen als Beispiel für die Klarheit und Prägnanz einerseits, mit der Joachim Bauer komplexe Zusammenhänge beschreibt und auch den Mut hat, politische Vorgänge ethisch zu bewerten. Da heißt es, das System der Spiegelneurone ist ein soziales Orientierungssystem. Es gibt uns, zumindest in Maßen, Sicherheit im sozialen Umfeld. Und nun wird klar, was es bedeutet, wenn das Orientierungssystem ausfällt, dem wir die Vorhersehbarkeit unseres Umfeldes verdanken. Eine solche Situation bedeutet Unberechenbarkeit und Gefahr. In jeder Gefahrensituation aktiviert der Körper eine größere Anzahl von Abwehrmechanismen, die zusammenfassend als biologische Stressreaktion bezeichnet werden. Systematischer sozialer Ausschluss ist somit chronischer biologischer Stress, und chronischer Stress ist ein Krankheits- und Selbstzerstörungsprogramm. Und dann schreiben Sie noch, angesichts der massiven Auswirkungen des Spiegelungsgeschehens auf die seelische und körperliche Gesundheit, darüber hinaus aber auch wegen seines manipulativen Potenzials, stellt sich die Frage, was diese neurobiologischen Erkenntnisse für das Zusammenleben der Menschen bedeuten. Der absichtsvolle, andauernde Entzug der spiegelnden Wahrnehmung und der systematische Ausschluss aus dem Raum der sozialen Zugehörigkeit sind Akte der biologischen Vernichtung. Die Aufdeckung der neurobiologischen Aspekte des Spiegelungsgeschehens bestätigt, was zuvor bereits aus philosophischer Sicht erkannt worden ist: Im Antlitz des anderen Menschen begegnet uns unser eigenes Menschsein. Erst indem wir uns gegenseitig als Menschen erkennen und anerkennen, werden wir zu Mitmenschen, und erst dadurch erleben wir uns als Menschen. Die Teilhabe an der Welt intersubjektiver Erfahrungen ist ein nicht nur philosophisch, sondern auch neurobiologisch begründetes Menschenrecht. Das zwischenmenschliche Erkennen und Anerkennen systematisch zu verweigern, ist ein Akt der Unmenschlichkeit und ethisch verwerflich. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir kommen langsam zum Schluss. Eine Stelle hat mich in dem Buch sehr angesprochen, gerade nachdem ich ein paar Tage allein in den Bergen war bei dem schönen Wetter und dort die Schönheit der Natur, das Licht in vollen Zügen genossen habe. Und da finde ich in Ihrem Buch eine Passage zur Wahrnehmung des Schönen. Mhm. Was hat das Schöne mit den Spiegelneuronen zu tun?
Naja, das ist sozusagen jetzt eine Verallgemeinerung, die jetzt so ein bisschen den Raum der Wissenschaft verlässt. Aber ich glaube, dass alles, was wir sehen, in uns Resonanzen auslöst. Nicht nur andere Menschen und deren Ausstrahlung, sondern auch alles, was in der Natur vorkommt, dass auch ein Baum in seiner Pracht und Würde in uns eine Resonanz auslöst von eben Pracht und Würde, und dass ein See oder der Friede, der in einer Landschaft liegt, die wir vor uns haben, dass das in uns auch Resonanz auslöst. Das heißt, die Frage ist, in was für Umgebungen begeben wir uns? Und die Hektik unserer Städte, die Hetze, die Beschleunigung, der Lärm überall, der Beton und der Asphalt, ich glaube, dass die Resonanzen, die diese Umgebung in uns auslöst, sehr viel Nervosität zur Folge hat. Und wir spüren alle, dass wir immer wieder mal diese Auszeiten in der Natur brauchen, weil die Resonanzen, die Natur in uns auslöst, Wald, Wiesen, Seen, das sind Resonanzen, die das Gefühl von Frieden und Schönheit in uns auslösen. Und wir sollten, was übrigens auch das tun kann, ist Kunst, nicht? Also in Städten, wo nur die Hektik ist, da kommt nicht viel gute Resonanz in uns auf. Aber wenn wir dann plötzlich in ein Museum gehen und dann dort die Kunstwerke sehen, die, sagen wir mal, Bilder an der Wand sehen, die uns faszinieren, dann löst das auch wieder eine wunderbare Resonanz in uns aus, ein Nachdenken und so weiter. Und ich glaube, wir sollten unser Gehirn nicht als Müllschlucker behandeln, wo wir alles reinlassen, nicht, was das Fernsehen an schlechten Programmen bringt und so weiter. Und jetzt heute mit den ganzen Filmchen, die man sich auf den Smartphones und so weiter runterladen kann, das ist alles Müll. Ja? Sondern wir sollten uns aussuchen, was uns gut tut. Wir sollten à la carte essen, da sind wir wieder beim Menü. Wir sollten sozusagen unserem Gehirn à la carte Gutes zuführen und häufig in die Natur zu gehen, immer wieder mal in ein Museum zu gehen, vielleicht auch mal in eine Kirche zu gehen und da die Ruhe zu genießen, die Resonanz, die der ruhige Raum alleine auf einen Menschen ausüben kann, nicht? Meditationsräume, das sind Resonanzen, die uns gut tun, oder in ein Konzert gehen, ja, und die Resonanz der Musik auf uns wirken lassen. Also immer schauen, was wir uns selber eigentlich zuführen und ein bisschen mehr à la carte leben.
Darauf achten, womit füttern wir eigentlich unser Hirn.
Genau.
Statt eines Schlusswortes ein ganz kurzes Schlusszitat aus dem letzten Kapitel. Da schreiben Sie: Neurobiologische Resonanzphänomene sind von überragender biologischer Bedeutung. Sie sind die Grundlage dafür, dass sich die Individuen einer Art untereinander verstehen, sich als einander zugehörig erkennen und ihr Verhalten auf vielfältige Weise intuitiv aufeinander abstimmen können. Zumindest für den Menschen gilt nicht, dass wir um jeden Preis überleben, sondern dass wir andere finden, die unsere Gefühle und Sehnsüchte binden und spiegelnd erwidern können. Das ist das Geheimnis des Lebens. Lieber Herr Professor Bauer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns geholfen haben, diesem Geheimnis des Lebens etwas näher zu kommen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.